Ihr dürft die Offenbarung Kapitel 15 aufschlagen. Wir haben einen ganz, ganz krassen Abschnitt. Heute vielleicht einen der krassesten Abschnitte in der Bibel überhaupt. Ich muss euch gleich vorwarnen, wir haben heute kein beliebtes Thema. Wahrscheinlich kein Thema, was ich mir aussuchen würde als Predigtext, wenn wir nicht Vers für Vers durch die Bibel durchgehen würden. Ist ein Thema, das viele nicht verstehen, ein Thema, mit dem viele Probleme haben. Und das ist das Thema von Gottes Zorn und Gottes Gericht. Passt das in dein Gottesbild? Der zornige, richtende Gott? Gott als zorniger Richter, findest du das okay? Fühlst du dich wohl mit dem Bild? Darf Gott zornig sein? Wir haben das Thema letzte Woche schon so ein bisschen angerissen. Ich möchte heute beginnen, es von einer anderen Seite zu betrachten, von einer anderen Seite zu beginnen, nämlich, dass wir uns selbst beobachten. So wie du und ich, wie wir empfinden. Gibt es was, was dich zornig macht? Und lass uns jetzt bitte weiterdenken als an unseren selbstsüchtigen Zorn, wenn, weiß nicht, mein kleines Ego zu wenig Beachtung bekommt oder ich mal was nicht kriege, was ich will, oder wenn jemand gemein zu mir ist. Nee, lass uns ein bisschen allgemeiner weiterdenken, so ein heiliger Zorn. Kennst du das? Ein heiligen Zorn, Gerechtigkeitsempfinden, dass du sagst, das ist nicht richtig, das soll so nicht sein, das darf so nicht sein, wenn du den Fernseher anmachst oder in der Zeitung liest, dass der islamische Staat oder im islamischen Staat Menschen, andere Menschen den Kopf abschneiden, einfach weil die was anderes glauben, oder dass Mädchen für $20 am Sklavenmarkt verkauft werden oder Frauen vergewaltigt werden, oder wir könnten an die Schulmädchen in Nigeria denken, die entführt wurden und verkauft wurden, und wir könnten vielleicht auch an unsere Geschwister in Nordkorea denken, die in Arbeitslagern wie Tiere gehalten werden, an Menschen, die verhungern in dieser Welt. Wir könnten hier in Deutschland, unserem zivilisierten Deutschland, betrachten, dass Hunderttausende Ungeborene ermordet werden und ja, Kinder missbraucht werden und misshandelt werden. Stört dich das? Macht dich das zornig? Ich hoffe, es stört dich. Bist du zornig auf Sünde? Geht es ja auch manchmal so, wenn du dich selbst reflektierst, dass du auch bei dir entdeckst, das sind Dinge in mir, die mir nicht gefallen, die kaputt sind, so unheilige, böse Tendenzen, Sünde in meinem Herzen, in meinem Denken. Leute, die Welt ist nicht in Ordnung. Und wir spüren das. Es sollte nicht so sein. Wir sagen dann so Dinge wie, Mann, das darf nicht sein, dass die Kinder in Afrika verhungern. Wir sollten was dagegen tun. Das ist nicht in Ordnung, das ist nicht richtig. Wir spüren auch, dass wir nicht in Ordnung sind. Und wisst ihr, warum wir so empfinden? Weil wir nicht so geschaffen wurden und weil diese Welt nicht so geschaffen wurde. Denn als Gott die Welt geschaffen hat und die Menschen geschaffen hat, hat er gesagt, es ist gut. Vor dem Sündenfall, bevor die Menschen rebelliert haben gegen ihn. Es war gut. Und danach sehnen wir uns zurück eigentlich in unserem Herzen. Wir sehnen uns zurück in den Garten. Ort der Unschuld, wo keine Sünde war, wo Menschen in Gemeinschaft mit Gott gegangen sind und gelebt haben. Und wo keine Scham war, wo all dieser Sündendreck nicht da war. wo wir frei waren von unserem Fleisch. Danach sehen wir uns, oder? Wir sehen uns nach einer Welt, wo wir die Türen nicht versperren müssen, weil es keinen Grund dafür gibt und wo wir unseren Kindern nicht sagen müssen, hey, steig nicht in das Auto von Fremden. Oder nach einer Welt, wo alle Kinder gut versorgt sind, wo wir nicht Weihnachten im Schuhkarton machen müssen, wo alle Kinder geliebt sind und in heilen Familien aufwachsen mit Mama und Papa. Wir sehen uns nach einer Welt, in der Gott der Alleinherrscher ist und in der Sünde keinen Platz mehr hat und in der Sünder keinen Platz mehr haben, denn Sünde ist immer persönlich. Und das war und das ist Gottes Plan. Und deshalb wird der Tag kommen, an dem Gott Sünde ein für alle Mal aus der Welt schafft. Und das heißt auch Sünder. Denn Schuld ist immer persönlich. Und Gott tut das und er wird es tun, weil er uns Menschen liebt. Wir haben letzte Woche drüber gesprochen. Gott ist zornig auf das, was uns kaputt macht. Das ist Teil seiner Liebe, deswegen hasst er Sünde. Er ist ein Papa. Er mag es nicht, wenn seine Kinder misshandelt werden. Nee, wenn du meine Kinder misshandelst oder denen irgendwas antust oder denen wehtust, das macht mich zornig, das macht mich wütend, dann kriegst du es mit mir zu tun. Ich habe sie lieb, das ist normal. Also Gott richtet, weil er liebt. Das ist ein Teil seiner Liebe, weil er heilig ist auch, weil er gerecht ist. Und er wird alles zurecht rücken. Und er ist wirklich so viel geduldiger, als wir das sind. Er ist so geduldig. Ich meine, ihr könnt froh sein, dass ich nicht Gott bin. Ich meine, ich hätte Geduld. Okay, einmal, zweite Chance, dritte Chance. Wenn es hochkommt, noch eine vierte Chance. Aber irgendwann, dann ist Schluss. Gott ist so geduldig. Denkt an die Geschichte Israels. Da in 1. Mose 15 spricht Gott zu Abraham und sagt, deine Nachkommen werden 400 Jahre lang in Ägypten sein. Da werden sie unterdrückt werden. Und danach werde ich sie befreien und ich werde die Ägypter richten und ich werde euch in das verheißene Land bringen und ich werde die Kanaaniter, die dort wohnen, richten, aber 400 Jahre. Und warum? Gott sagt ihnen, das Maß der Schuld des Amoriters ist bis jetzt noch nicht voll. Das war ein kanaanitischer Stamm. Das Maß der Schuld ist noch nicht voll. Das war eine Zivilisation, die Götzendiener waren, die echt eine perverse Kultur hatten, die Kinder geopfert haben, ihren Götzen. Was? 400 Jahre? 400 Jahre? Wenn ich misshandelt werde, sage ich, Gott richte den Sünder jetzt! David hat öfter mal so gebetet, gell, in dem Psalmen. Aber 400 Jahre? Ich meine, natürlich, wenn es zu unseren eigenen Sünden kommt, dann sagen wir, Herr, gib mir Gnade, gib mir Erbarmen. Wir sind ja nicht ganz unparteiisch, gell? Aber Gott ist so geduldig. Er ist so barmherzig. Er ist so gnädig. Und Leute verstehen das irgendwie nicht. Leute lesen diese Stellen über die Eroberung des verheißenen Landes, was auch Gottes Gericht über diese Völker war. Und sie sagen, wie kann ein liebender Gott sowas anordnen? Aber sie lesen es nicht, sie kennen den biblischen Kontext nicht. Sie verstehen nicht, dass Gott 400 Jahre lang sein Volk in Ägypten festgehalten hat, um diesen Völkern Gelegenheit zu geben, Buße zu tun und umzukehren. 400 Jahre lang. Und dann 400 Jahre später waren diese Gesellschaften so krank, dass sie sowieso gestorben wären. Und das Maß war voll. Und es gab einen Punkt, wo Gott gesagt hat, okay, jetzt ist das Maß voll, jetzt kommt das Gericht, es langt. Aber unser Gott ist so barmherzig. So hat er sich Mose offenbart in 2. Mose 34. Jahwe Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, denen die umkehren. Das ist sein Herz. Aber es heißt auch, aber keineswegs ungestraft lässt. Und wir haben im Kapitel 6 hier in der Offenbarung die Märtyrer gesehen, die gebetet haben zu Gott und ausgerufen haben, bis wann, heiliger und wahrhaftiger Herrscher, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Die sind auch ein bisschen ungeduldig geworden vielleicht. Bis wann? Manchmal sagen wir das, manchmal beten wir, Herr, wie lange noch? Wie lange willst du das noch zulassen? Und wir werden manchmal ungeduldig mit der Geduld Gottes. Aber es kommt der Punkt, wo das Fass zum Überlaufen kommt. In dem Fall sind es Schalen, die überlaufen. Vielleicht sind diese Schalen, die wir hier gleich sehen werden, diese Gerichtsschalen, dieselben Räuchergefäße, in denen die Heiligen ihre Gebete da gebracht haben, bildlich gesprochen. Bis wann, Herr? Und hier in der Offenbarung 15 und 16 sind wir an dem Punkt. Lasst uns lesen Kapitel 15, Vers 1 und Kapitel 16, Vers 1. Und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, groß und wunderbar. Siehe, sieben Engel, die sieben Plagen hatten, die letzten, denn in ihnen wurde der Grimm Gottes vollendet. Kapitel 16, Vers 1. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Tempel zu den sieben Engeln sagen, geht hin und gießt die sieben Schalen des Grimmes Gottes aus auf die Erde. Der zornige Gott. Ich hoffe, das passt auch in dein Gottesbild, denn es ist er auch. Gott ist zornig über Sünde und über Rebellion. Und er wird richten. Also bitte verwechseln nicht Gottes Geduld und Nachsichtigkeit und Barmherzigkeit in dem Sinn, dass du denkst, ja, Gott ist nicht fähig oder Gott ist irgendwie so lulu wischiwaschi oder ist eh alles egal. Denk bitte nicht, wenn du sündigst und in Sünde lebst, dass du ohne Konsequenzen davonkommst und dass nur weil Gott bisher mit dir geduldig war, dass du so einen Eindruck hast, naja, Gott hat nichts dagegen, er heißt es schon irgendwie gut, er sagt ja nichts, er tut ja nichts. Ist Quatsch. Jetzt ist Gnadenzeit. Es ist die Zeit, umzukehren. Aber Gott wird alle Sünde richten. In der Ewigkeit, wenn alles gesagt und getan ist, wird vollkommene Gerechtigkeit herrschen. Und jede Sünde wird gesühnt werden und gesühnt sein und gerichtet sein. Entweder in Jesus, wenn wir das annehmen wollen, dass Jesus es für uns getragen hat, oder du musst es halt persönlich selbst tragen, Gottes Gerecht und Gottes Zorn. In 2. Petrus 3 lesen wir von Spöttern, die gespottet haben, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Und die Antwort ist, Gott ist geduldig, weil er noch mehr Menschen retten möchte. Er möchte, dass alle umkehren. Also bitte, wenn Gott geduldig ist mit dir, dann nimm es nicht als Anlass zu spotten, sondern umzukehren. Galater 6, Vers 7 heißt es, irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht verspotten. Denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Und hier ist so ein Punkt. Hier sind wir an einem Punkt, wo das Fass überläuft, wo Gott richtet. In unserem Abschnitt heute gießt Gott seinen Zorn über die Rebellen aus, die den Messias, den Retter Jesus abgelehnt haben. Und ich habe nicht die Absicht, jedes kleinste Detail zu analysieren. Lassen wir mal diese eindrucksvollen Bilder so als Gesamtes auf uns wirken. Und ich sage euch gleich, wie die verschiedenen Sichtweisen sind, dann haben wir das aus dem Weg. Mach vielleicht unser Bild drauf. Ich denke, ihr kennt die Begriffe jetzt schon. Fühlt euch wohl damit. Die historischen Ausleger sehen diese Zornschalen als den letztendlichen Sturz des Papsttums und der römischen Kirche. Beginnen mit der Französischen Revolution, die ersten vier Schalen bis zur Zerstörung Roms durch französische Truppen und das Ende der weltlichen Macht des Papstes oder der Päpste. Und dann sehen sie es weiter als Gerichte in der Zukunft. Die Präteristen sehen es als Gottes Gerichtshandeln über Jerusalem oder Rom, also Fall Jerusalems oder Fall Roms. Die Futuristen, zukünftige, sehen es als Gottes Gericht am Ende der Trübsalzeit, bevor Jesus wiederkommt. Und die Idealisten sehen in diesen Zornschalen die Wiederholung der Trompetengerichte, die wir schon gesehen haben, nur krasser. Das letzte Gericht, volle Gericht am Ende der Zeit oder vielleicht auch das letzte Gericht für bestimmte Personen, die alle Chancen, alle Geduld Gottes verstreichen haben lassen und jetzt gerichtet werden. Die Offenbarung ist Jesus-zentriert, Christus-zentriert. Es geht nicht um das Tier oder wer der Antichrist ist oder um die Sünder. Nee, es ist Gott-zentriert. In Kapitel 4 und 5 haben wir eine himmlische Thronszene gesehen vor dem Brechen der sieben Siegel. Und dann im Kapitel 8, bevor wir die sieben Trompeten gesehen haben, haben wir was Ähnliches gesehen. Und jetzt auch hier Kapitel 15 beginnt wieder mit einem Bild von Gottes Thron. Obwohl der Thron hier selbst nicht erwähnt wird. Aber wir sehen das Meer und wir sehen Feuer, wie in Kapitel 5. Das ist ein Bild aus Daniel 7. Da lesen wir, ein Feuerstrom geht von dem Thron Gottes aus. Und wir sehen hier die Anbeter vor dem Thron Gottes im Himmel, die das Lied der Erlösten singen. Wahrscheinlich sind viele von denen durch den Märtyrertod in die Ewigkeit gegangen. Und Satan hat gedacht, er hat gewonnen, er hat sie besiegt. Ist nicht die Wahrheit, es ist genau umgekehrt. Er hat sie in die Herrlichkeit befördert und sie sind Gottes Zorn entkommen durch ihren Glauben an Jesus Christus, aber Satan wird ihm nicht entkommen. Er wird gerichtet werden und das Tier und alle anderen auch. Werden wir noch später sehen. Babylon als nächstes. Vers 2, und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer mit Feuer gemischt und sah die Überwinder über das Tier und über sein Bild und über die Zahl seines Namens an dem gläsernen Meer stehen und sie hatten Harfen Gottes, Gitarristen Gottes. Und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes. Und sagen, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott Allmächtiger. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, o König der Nationen. Wer sollte dich nicht fürchten, Herr, und verherrlichen deinen Namen? Denn du allein bist heilig. Denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten, weil deine gerechten Taten offenbar geworden sind. Sie singen das Lied des Mose, Jubel über Gottes Erlösung aus der Sklaverei in Ägypten, Jubel über Gottes Gericht, über die Verfolger, über die Feinde. Und wir sehen in diesen Zornschalen im Wesentlichen immer wieder eine Anspielung auf den Exodus, auf dieses Ereignis, die Plagen in Ägypten. Wir sehen hier ein Meer, wir sehen Feuer, das Lied der Erlösten. Der Exodus aus Ägypten als Bild für den neuen Exodus. Die Erlösung von unseren Sünden. Erlösung aus der Sklaverei der Sünden. Die Erlösung des neuen Bundes. Und in diesem Lied der Erlösten wird oder werden mehrere Stellen im Alten Testament so zusammengefasst, die den Charakter Gottes erheben. Was für einen wunderbaren Gott wir haben. Zuerst lesen wir, er ist allmächtig. Er kann tun, was immer er tun will. Und er tut große, wunderbare Werke. Und eines davon ist unsere Erlösung. Das ist wunderbar. Zweitens wird er hier angebetet als der König der Nationen, der souveräne Gott. Und er ist ein gerechter, er ist ein wahrhaftiger König. Er ist absolut verlässlich, er ist rein, er ist geradlinig, er ist absolut ehrlich, wir können uns absolut auf ihn verlassen, er steht zu seinem Wort. Und sie singen hier, dass sein Gerichtshandeln absolut gerecht ist. Gott ist gerecht, jeder wird das bekommen, was er verdient. Ich meine, das ist unser Problem. Weil was wir echt ganz redlich und ehrlich verdient haben, ist die Hölle. Es wird in der Ewigkeit keinen einzigen geben, der aufstehen wird und sagen wird, das war aber jetzt unfair. Nee, es wird völlig gerecht sein, völlig fair sein. Ich meine, das Wunder ist unsere Erlösung. Und ich glaube, in der Ewigkeit werden die sein, die sich Jesus anvertraut haben, und sie werden dem König für seine Gnade danken. Gott, der souveräne König, er begnadigt auch die, die sich Jesus anvertraut haben. Und hier im Vers 4 sehen wir die richtige Reaktion, die richtige Beziehung zu ihm. Es steht, wer sollte dich nicht fürchten, wer sollte nicht Ehrfurcht haben? Herr, und verherrlichen deinen Namen. Denn du allein bist heilig. Er allein ist würdig. Ich habe diese Woche im Psalm 114 gelesen. Vers 1 steht, als Israel aus Ägypten zog, das Haus Jakob aus dem Volk, das unverständlich redete, da wurde Juda sein Heiligtum, Israel sein Herrschaftsbereich. Seht ihr, das ist Reich Gottes. Beherrscht zu sein von Gott, beherrscht zu sein von dem Messias, von Jesus. Und dann im Psalm 115 geht dieser Gedanke weiter. Im Vers 1 heißt es, nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre. Das ist das Herz von Jüngern. Er ist der souveräne Gott, er tut, was er will. Und im Kontext haben wir diesen Kontrast in Psalm 115, der lebendige Gott im Kontrast zu den toten Götzen. Und da ist im Vers 8, ihnen gleich sollen die werden, die sie machten, ein jeder, der auf sie vertraut. Diese selbstgeschnitzten Gottesbilder, die Menschen sich machen, die sind tot, die existieren nicht. Aber unser Gott ist lebendig und er ist mächtig und er ist fähig und er ist souverän. Und Vers 9 heißt es, Israel, vertraue auf den Herrn. Und wie die Götzendiener den Götzen ähnlich werden, so werden wir ihm ähnlich, während wir ihn betrachten, wissen wir aus 2. Korinther Brief. Und die Jünger Jesu rufen, dein Wille komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, schon so jetzt auf Erden. Gottes Wille, das ist das Beste. Beherrscht zu sein von ihm, das ist das Heilste, was es gibt. Da ist Heil, da ist Segen in der Gemeinschaft mit Gott, in der Unterordnung unter Gott. In den Psalmen heißt es, Fülle von Freuden sind vor deinem Angesicht. Dafür sind wir geschaffen worden. Das ist Heil, das ist gut. Er ist so ein guter Herr. Er ist so ein guter Papa. Dass wir Ehrfurcht vor ihm haben, denn du allein bist heilig. Er allein ist anbetenswert, denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten, weil deine gerechten Taten offenbar geworden sind. Menschen werden kommen, die Menschen werden mit ihm leben wollen. Es ist attraktiv, er ist attraktiv. Es ist attraktiv, bei ihm und mit ihm zu sein und mit ihm zu leben. Gott ist gerecht, er rechtfertigt uns. Er spricht uns gerecht in Jesus, er ist so gut. Und hier die Erlösten singen davon, von seiner Gerechtigkeit. Vers 5, und nach diesem sah ich, der Tempel des Zeltes des Zeugnisses im Himmel wurde geöffnet und die sieben Engel, welche die sieben Plagen hatten, kamen aus dem Tempel hervor, bekleidet mit reinen, glänzenden Leinen und um die Brust gegürtet mit goldenen Gürteln. Und eines der lebendigen Wesen, der vier lebendigen Wesen, gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen, voll des Grimmes Gottes, der da lebt in alle Ewigkeit. Hey, willst du leben? Dann ist er die richtige Adresse. Er ist der Einzige, der ewiges Leben hat. Und das will er mit uns teilen. Wir sehen hier diese Schalen voll des Grimmes Gottes. Alles Bilder aus dem Alten Testament. In Jesaja 51 haben wir das gesehen, was sind vor zwei Wochen, glaube ich. Becher voll mit Gottes Zorn. Erst gegen Israel und dann gegen Babylon. Hier in Jesaja 51. Aber vertraute Bilder, die Johannes hier gebraucht. Vers 8, und der Tempel wurde mit Rauch gefüllt von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Macht, und niemand konnte in den Tempel eintreten, bis die sieben Plagen der sieben Engel vollendet waren. Auch das kommt uns bekannt vor, dieser Rauch der Herrlichkeit Gottes, alttestamentliche Beschreibung von Gottes Gegenwart im Tempel. Hesekiel 10, haben wir es auch gesehen. Auch da sind Engel im weißen Leinen, und wir lesen da in Vers 4, da erhob sich die Herrlichkeit des Herrn von dem Cherub weg auf die Schwelle des Hauses. Also wir haben hier das götzendienerische Volk, die Götzendiener selbst im Tempel, und Gott sagt, okay, wenn ihr das wollt, dann aller Tschüss, aller bis dann, ne? Und die Herrlichkeit Gottes verlässt den Tempel. Und das Haus Gottes wurde von der Wolke erfüllt und der Vorhof war voll von dem Glanz der Herrlichkeit des Herrn, Gott, der das Allerheiligste verlässt und auszieht. Aber da sehen wir diese Wolke der Herrlichkeit Gottes. Und jetzt im Kapitel 16, die Zornschalen, das endgültige Gericht Gottes über die Bösen. Einige von denen, den Gerichten vielleicht schon im Zeitalter der Gemeinde, ersten fünf, die anderen wahrscheinlich eher am Ende der Geschichte. Sechste und siebte Schale. Lass uns einmal schnell durchgehen. Erste Schale im Vers 2. Oder lesen wir erst den Vers 1, den haben wir noch gar nicht gelesen, gell? Ganz am Anfang, ja? Wir lesen es nochmal. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Tempel zu den sieben Engeln sagen, geht hin und gieß die sieben Schalen des Grimmes Gottes aus auf die Erde. Und der Erste ging hin und goss seine Schale aus auf die Erde oder auf das Land. Ist eine andere Übersetzungsmöglichkeit, dann wäre es das Land Israel. Und es entstand ein böses und schlimmes Geschwür an den Menschen, die das Malzeichen des Tieres hatten und sein Bild anbeteten. Also auch hier eine Anspielung auf die Plagen in Ägypten. Geschwüre waren eine dieser Plagen in 2. Mose 9, Verse 9 bis 11. Und wir sehen hier, dass oder die Strafe entspricht dem Verbrechen. Strafe über die, die das Zeichen des Tieres angenommen werden. Jetzt werden sie gezeichnet mit Geschwüren. Mach mal das nächste Bild rein. Ja, das ist nicht echt. Die echten Bilder waren so grauslich, die ich gefunden habe. Die wollte ich euch nicht antun. Das ist so eine Halloween-Maske. Aber lasst dieses Bild durchaus mal auf euch wirken. Sünde ist eine Krankheit. Sünde ist ein eitriges Geschwür. Lasst es mal auf euch wirken. So ist Sünde. Der Lohn der Sünde ist Tod. Sagt uns Gott. Sünde ist nicht cool, Sünde ist nicht lustig, zumindest nicht langfristig. Konsequenz der Sünde. Danke, Stefan. Ich denke, das reicht. Nee, wir haben noch was. Aber das Bild kann man mal. Weiß nicht. Oder sonst lassen wir es. Lass es auf euch wirken. Zweite Zornschale, Vers 3. Und der zweite goss seine Schale aus auf das Meer. Und es wurde zu Blut, wie von einem Toten. Und jede lebendige Seele, was auch im Meer war, starb. Auch das eine Anspielung auf eine Plage in Ägypten. Das Wasser, das zu Blut wird. Ein bisschen interessant und komisch hier. Hier haben wir das Blut wie von einem Toten. Wie ist das Blut von einem Toten? Ist es gerinnendes Blut? Haben wir hier das Bild von dem Meer, das rot wird und dick wird, wie gerinnendes Blut und alles erstickt? Ich weiß es nicht. Manche nehmen das Blut wörtlich hier. Sehen es als die siegreichen Seekriege der Engländer gegen die katholischen Nationen, Frankreich und Spanien zum Beispiel. Oder Josephus beschreibt eine Schlacht der Römer gegen die aufständischen Juden auf dem See Genezareth und beschreibt, wie der See blutrot war und Leichen, die überall herumgeschwommen sind, und ein furchtbar grausliches Bild. Andere sehen dieses Bild von dem Blut wie von einem Toten einfach als Bild für Unreinheit im jüdischen Denken. Wahrscheinlich so eines der unreinsten Dinge, was man sich vorstellen kann. Das Meer oft ein Bild für Nationen. Ein krasses Bild hier. Dritte Schale, und der dritte goss seine Schale aus auf die Ströme und die Wasserquellen. Und es wurde zu Blut. Also wieder hier diese Blutplage, die wir in Ägypten gesehen haben, über die Flüsse und Quellen. Und ich hörte den Engel der Wasser sagen: Du bist gerecht, der ist und der war, der Heilige, dass du so gerichtet hast. Wieder die Gerechtigkeit Gottes wird betont in seinem Gerichtshandeln. Und dann wieder das Verhältnis, die Strafe entspricht dem Verbrechen. Denn Blut von Heiligen und Propheten haben sie vergossen und Blut hast du ihnen zu trinken gegeben. Sie sind es wert. Blut der Propheten vergossen. Wir wissen, das war der Grund, den Jesus uns genannt hat für Gottes Gericht über Jerusalem. In Matthäus 23 hat Jesus zu den jüdischen Leitern gesagt: Ihr gebt euch selbst Zeugnis, dass ihr Söhne derer seid, welche die Propheten ermordet haben. Und ihr macht nur das Maß eurer Väter voll. Schlangen, Otternbrut, ihr Teufelskinder. So hat Jesus zu den Kardinälen und Papst im übertragenen Sinn damals gesprochen. Ihr seid Teufelskinder. Wie solltet ihr dem Gericht der Hölle entfliehen? Deswegen, siehe, ich sende zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte. Einige von ihnen werdet ihr töten und kreuzigen. Und einige von ihnen werdet ihr in euren Synagogen geißeln. Und ihr werdet sie verfolgen von Stadt zu Stadt. Damit über euch komme alles gerechte Blut der ermordeten Propheten, das auf der Erde vergossen wurde. Wahrlich, ich sage euch, dies alles wird über diese Generation kommen, sagt Jesus. Und das sehen wir auch hier im Wesentlichen. Der Punkt hier ist, Gottes Gericht ist gerecht. Die Strafe entspricht dem Verbrechen. Vierte Zornschale, Vers 8. Und der vierte goss seine Schale aus auf die Sonne. Und es wurde ihr gegeben, die Menschen mit Feuer zu versengen. Eine Umkehrung des Bundessegens. Psalm 121, Vers 5 steht: Der Herr ist dein Hüter. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Am Tag wird die Sonne dich nicht stechen, der Mond nicht bei Nacht. Es war Gottes Segen über sein treues Volk. In 2. Mose 13 sehen wir, wie der Herr sein Volk in der Wolkensäule beschirmt. In 5. Mose 28, wo Segen und Fluch ausgesprochen wird. Segen, wenn sie treu sind, Fluch, wenn sie untreu sind. Da wird gesagt, wenn sie ihm treu sind, dann wird Gott Regen geben und das Land, es wird alles fruchtbar sein und gut sein und schön sein. Aber im Kontrast in 5. Mose 28, Vers 22 wird gesagt, der Herr wird dich schlagen. Also wenn sie abfallen von ihm und den Götzen dienen, der Herr wird dich schlagen mit Schwindsucht und mit Fieberglut und mit Hitze und mit Entzündung und mit Dürre und mit Getreidebrand und mit Vergilben des Korns. Und sie werden dich verfolgen, bis du umgekommen bist. Also die Sonne, die versenkt auch wieder ein Bild für Gottes Gericht. Oder manche nehmen es auch wörtlich, wirklich so als ein Sonnengericht. Sonne wird die Menschen versengen. Ich persönlich plane nicht da zu sein. Ich kriege schon Sonnenbrand, wenn ich nur die Sonne anschaue, 10 Minuten lang. Andere sehen die Sonne hier als Symbol für Herrscher. Das ist auch ein Bild, das wir oft im Alten Testament sehen. Also tyrannische Herrscher, die ihre Untertanen unterdrücken und misshandeln. Römischen Kaiser, römischen Tyrannen oder Napoleon. In dem Sinn. Interessant ist, dass hier die vierte Zornschale das Gegenteil ist von dem, was wir bei der vierten Trompete gesehen haben. Da wurde die Sonne verfinstert. Keine Ahnung, was das bedeuten soll, aber ich fand es interessant, den Kontrast zu sehen. Ihr könnt weiter darüber nachsinnen, vielleicht bekommt ihr ja die Antwort. Fünfte Zornschale. Und der fünfte goss seine Schale aus auf den Thron des Tieres. Thron des Tieres. Viele sehen darin die Stadt Rom oder generell das Zentrum der antichristlichen Macht, der antichristlichen Regierung. Und zur Zeit von Johannes war das eben Rom. Der fünfte goss seine Schale aus auf den Thron des Tieres. Und sein Reich wurde verfinstert. Das kennen wir auch aus den Plagen über Ägypten. Vielleicht ist es auch symbolisch für geistliche Finsternis. Hier, Finsternis im Alten Testament, oft ein Symbol für den Sturz von Herrschern, für politisches Chaos, vielleicht der Selbstmord Neros. Und sein Reich wurde verfinstert und sie zerbissen ihre Zungen vor Qual und lästerten den Gott des Himmels wegen ihrer Qualen und wegen ihrer Geschwüre und sie taten nicht Buße von ihren Werken. Für mich ist das Erstaunlichste an dem Abschnitt diese Hartnäckigkeit und Hartherzigkeit der Menschen, die von Gott gerichtet werden. Es erinnert uns natürlich wieder an Pharao. Da haben wir wieder dieses Bild. Aber hier sehen wir Menschen in diesem Bild, die voll Geschwüren sind, die im Finsteren sitzen, die versenkt werden, Blut trinken, krassesten Bilder für Gottes Gericht und sie lästern trotzdem Gott, sie kehren nicht um. Es unverständlich für mich. Sie taten nicht Buße von ihren Werken, sie machten einfach gerade weiter so. Sündigten fröhlich weiter. Man wie laut soll Gott noch schreien, hey, es ist genug, kehrt um, es langt. Hier letzte Chance, letzte Gelegenheit. Und sie kehren nicht um. Sechste Zornschale, Vers 12. Und der sechste goss seine Schale aus auf den großen Strom Euphrat und sein Wasser vertrocknete, damit der Weg der Könige von Sonnenaufgang her bereitet wurde. Hier haben wir ganz viele Bilder aus dem Alten Testament kombiniert. Hier haben wir natürlich wieder das Exodus-Motiv, die Teilung des Roten Meeres in Josua Kapitel 3, haben wir diese Geschichte, wo der Jordan aufgehalten wurde, damit das Volk trockenen Fußes in das verheißene Land einziehen kann. In Jesaja 11 haben wir so ein Bild nach der Beschreibung von Gottes Gericht über Babylon und Israels Wiederherstellung nach der Verbannung, lesen wir da. Dann wird der Herr die Meereszunge Ägyptens spalten und er wird seine Hand über den Strom, das ist der Euphrat, schwingen mit der Gewalt seines Hauches und ihn in 7 Bäche zerschlagen, sodass man mit Schuhen hindurchgehen kann. Also Bild von einem Fluss, der umgeleitet wird, mehrere Wege, sodass man durch das seichte Wasser hindurchgehen kann. So wird es eine Straße geben für den Rest seines Volkes, der aus Assur übrig bleibt, wie es eine Straße für Israel gab an dem Tag, als es aus dem Land Ägypten heraufzog. Also der erste Exodus aus Ägypten und ein zweiter Exodus, als Israel wieder herausgeführt wurde aus der Verbannung nach Babylon und Assur. Und hier alles ein Bild für einen dritten Exodus, einen geistlichen Exodus, Erlösung aus der Sklaverei der Sünde. Erlösung in Jesus Christus, Einzug in das Reich Gottes. In der Geschichte übrigens wurde das erfüllt durch oder unter dem Perserherrscher Kyros. Als die Babylon erobert haben, ist genau das passiert. Die haben den Euphrat, der durch die Stadt durchfloss, diesen Fluss haben sie umgeleitet. Und dann sind die Soldaten von Kyros unter der Stadtmauer in dem Flussbett in die Stadt hineinmarschiert und der Babylonier König Belsazar war völlig überrascht. Ihr könnt es in Daniel Kapitel 5 nachlesen, diese Begebenheit. Also das ist das Bild, worum es sich handelt. Und es gibt ganz, ganz viele verschiedene Vermutungen, wovon dieses Bild zu uns spricht. Die historischen Ausleger legen den Euphrat als das türkische Reich aus, das im Ersten Weltkrieg von den Briten besiegt wurde. Die Präteristen weisen darauf hin, dass ein Teil der römischen Legionen, die Jerusalem belagert und zerstört haben, Grenztruppen waren, die aus der Euphrat-Region nach Jerusalem zusammengezogen wurden. Von den Futuristen sehen es manche so, wie die historischen Ausleger, Euphrat, das türkische Reich der Ottomanen oder andere, China, Orient, Japan, was immer. Vers 13 lesen wir weiter, und ich sah aus dem Mund des Drachen und aus dem Mund des Tieres und aus dem Mund des falschen Propheten 3 unreine Geister kommen wie Frösche. Also hier, der Drache, Satan, macht den Mund auf und da kommt ein Frosch raus. Dann das Tier, der politische Christenverfolger, macht den Mund auf, kommt ein Frosch heraus. Ekelhaft, gell? Das ist Gottes Wort, habe ich nicht erfunden. Müsst ihr euch mit ihm ausmachen. Und dann aus dem Mund des falschen Propheten, dem religiösen Verfolger, boah, kommt ein Frosch heraus. Wir müssen nicht raten hier, was die Frösche sind, denn es sind Geister von Dämonen, die Zeichen tun, die ausziehen zu den Königen des ganzen Erdkreises. Oft ein Wort, mit dem das Römische Reich beschrieben wurde. Also jetzt wörtlich oder bildlich. Die ausziehen zu den Königen des ganzen Erdkreises, sie zu versammeln zu dem Krieg des großen Tages Gottes, des Allmächtigen. 3 Frösche, die 3 dämonische Geister, okkulte Geistwesen repräsentieren. Barnes, das ist so ein klassischer Ausleger, der war ein Historizist. Er hat gemeint, die 3 Geister beschreiben das Heidentum, das Papsttum und den Islam. Andere haben gemeint, es ist der Kommunismus, das Judentum und der Islam. Auf jeden Fall geht es hier um dämonische Aktivität, um Menschenheere zum Krieg zu versammeln. So wie Ahab in die Schlacht gezogen wurde durch Lügengeister in 1. Könige 22. Und die Ausleger sehen hier einen irdischen Krieg wie den Ersten Weltkrieg oder vielleicht einen Dritten Weltkrieg in der Zukunft oder vielleicht auch einfach ein Symbol für den geistlichen Kampf am Ende der letzten Tage. Und dann im Vers 15 haben wir einen Einschub, eine Klammerbemerkung. Erinnert uns an das, was Jesus gesagt hat. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Glückselig, der wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt umhergehe und man nicht seine Schande sehe. Du willst nicht nackt sein, wenn Jesus wiederkommt oder wenn du stirbst und vorher in die Ewigkeit gehst zu ihm. Was wäre, wenn Jesus heute wiederkommen würde oder wenn du heute sterben würdest? Ich meine, das ist eine sehr realistisches Szenario, das könnte wirklich passieren. Was wäre dann? Würdest du nackt in die Ewigkeit gehen? Oder bekleidet mit der Gerechtigkeit von Jesus Christus, seinem heiligen Leben, das er für uns gelebt hat und für uns gegeben hat am Kreuz? Bist du bereit für die Ewigkeit? In der Bibelschule hat man so eine Pantomime immer gemacht auf der Straße, um es darzustellen. Gab es einen in der schwarzen Jacke, der hat den Sünder gespielt, war fies zu anderen Leuten, hat die verprügelt, hat Drogen genommen, hat gesoffen. Also ganze Programm von Sünde dargestellt. Und dann kam Jesus mit der weißen Jacke und er hat geworben um den Sünder und er hat ihm seine schwarze Jacke ausgezogen und sich die schwarze Jacke angezogen. Und dann ist er an das Kreuz gegangen, hat diese schwarze Jacke an das Kreuz getragen, hat bezahlt für die Schuld. Er ist auferstanden, hat die schwarze Jacke ausgezogen und weggeworfen und dann hat er seine weiße Jacke, seine Gerechtigkeit genommen und hat sie dem Sünder angezogen. Das ist, was Jesus für uns getan hat, wenn wir es nur annehmen wollen. Wenn du heute in die Ewigkeit gehen würdest, wie würdest du gehen? Würdest du nackt vor Gott stehen oder wärst du bekleidet mit der Gerechtigkeit Jesu? Hast du es für dich persönlich angenommen? Hast du dich bekleiden lassen? Das ist so ein wichtiger Punkt, dass wir da Klarheit haben und ich meine bereit sind. Hey, wenn du auf Urlaub fährst, dann packst du deine Koffer und informierst dich und bereitest dich vor, planst deine Reise, planst deinen Aufenthalt. Ich meine, wie viel mehr sollten wir uns für die Ewigkeit vorbereiten? Vers 16, und er versammelte sie, also diese Heere, an den Ort, der auf Hebräisch Harmagedon heißt, oder Harmagedon. Das heißt so viel wie der Berg von Megiddo. Da gibt es eigentlich nicht wirklich einen Berg. Stadt gab es, Stadt Megiddo. Du kannst mal das nächste Bild reinmachen. Ja, hier ist ein Bild von dem Bild, so eine Luftaufnahme, die ich in Israel gemacht habe. Dieser Hügel, das war mal die Stadt Megiddo. Waren eigentlich 30 Städte, die immer wieder zerstört wurden und neu übereinander aufgebaut wurden. Oh, ich glaube, es gehört so beides zusammen. Also der hintere war so der Hauptteil von der Stadt. Kann man besuchen, kann man Ruinen anschauen von verschiedenen Zeitperioden. War ursprünglich so eine kananäische Stadt und dann irgendwann war Israel auch mal dort. Liegt in der Jezreel-Ebene. Kannst du das nächste Bild reinmachen? Das ist so ein Bild von diesem Stadthügel in die Ebene hinein. Das war ein Ort großer Kriege in der Geschichte Israels, auch großer Niederlagen. Megiddo, die Ebene von Megiddo, das war so sprichwörtlich für Niederlagen, so wie wir sagen würden, Waterloo heute, sprichwörtlich. Vers 17, die siebte Schale. Und der siebte goss seine Schale aus in die Luft. Und es kam eine laute Stimme aus dem Tempel, vom Thron her, oder manche Übersetzungen sagen, der Tempel selbst sprach oder der Altar selbst sprach im Tempel. Die sprach, es ist geschehen. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und ein großes Erdbeben geschah, desgleichen nicht geschehen ist, seitdem ein Mensch auf der Erde war. Ein so gewaltiges, so großes Erdbeben. Und die große Stadt wurde in drei Teile gespalten. Und die Städte der Nationen fielen und der großen Stadt Babylon wurde vor Gott gedacht, ihr den Kelch des Weines, des Grimmes, seines Zorns zu geben. Auch ein interessantes Bild. Zu seinen Jüngern hat Jesus gesagt, hier nehmt den Kelch, der neue Bund in meinem Blut. Aber die, die diesen Kelch ablehnen, bekommen den Kelch des Weines, des Grimmes, seines Zorns. Und hier Bild von einem gewaltigen Erdbeben, wörtlich oder symbolisch, oft symbolisch im Alten Testament für große politische oder religiöse Umwälzungen und Erschütterungen. Präteristen sehen hier ein Bild für das Vergehen des alten Bundes, zitieren Hebräer 12, Vers 26, da wird von Gott gesagt, dessen Stimme erschütterte damals die Erde, jetzt aber, Kontext Gesetzgebung, jetzt aber hat er verheißen und gesagt, noch einmal werde ich nicht nur die Erde bewegen, sondern auch den Himmel, aber das noch einmal deutet die Verwandlung der Dinge an, die als Geschaffene erschüttert werden, damit das Unerschütterliche bleibe. Also Gott wird alles Erschaffene erschüttern, auch menschliche Götzen und Religionen und alles erschüttern. Und deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen mit Scheu und Furcht. Also der Kontext ist der neue Bund. Wir haben einen neuen Bund, einen festen Bund, einen Felsen in Beziehung mit Gott, der neue Bund durch das Blut Jesu, sein Werk, das er für uns getan hat. Wir haben ein unerschütterliches geistiges Reich empfangen von Jesus. Alle anderen Reiche, alle anderen menschlichen Reiche und Religionen werden erschüttert werden und vergehen. In Hebräer 8, Vers 13 steht, indem er von einem neuen Bund spricht, hat er den ersten für veraltet erklärt, was aber veraltet und überlebt. Es ist dem Verschwinden nahe. Also eine Anspielung auf die Zerstörung des Tempels, des alttestamentlichen Gottesdienstes 70 nach Christus. Die historischen Ausleger sehen es in der Zukunft noch, den Fall des Papsttums, die römische Kirche, die zerbricht. Auf jeden Fall gewaltige Erschütterungen. Anspielung auf den Exodus natürlich wieder, auch da haben wir die Hagelplage. Und die große Stadt wurde in drei Teile gespalten. Im Kapitel
Wir haben auf jeden Fall schon gesehen, dass Jerusalem als die große Stadt bezeichnet wurde. Also manche sehen hier Jerusalem, manche sehen Babylon. Hier symbolisch für Jerusalem oder auch für Rom. Eine Anspielung auf Hesekiel 5, Kapitel 5, diese Stelle. Der Prophet Hesekiel war ja bei den Fortgeführten in Babylon, während der Zeit, als Jerusalem damals zerstört wurde durch die Babylonier. Und da wurde ihm gesagt, dass er sich die Haare schneiden soll und sich rasieren soll. Und dann sollte er diese Haare in drei Teile aufteilen. Und es wird gesagt, ein Drittel sollst du mitten in der Stadt mit Feuer verbrennen, wenn die Tage der Belagerung erfüllt sind. Und ein Drittel sollst du nehmen und es rings um sie her mit dem Schwert schlagen. Und ein Drittel sollst du in den Wind streuen, denn ich werde das Schwert ziehen hinter ihnen her. Also symbolische Handlung, um den Fall Jerusalems bildlich darzustellen für die schon vorher Verschleppten, die schon in Babylonien waren vorher. Also das ist eine Anspielung. Stadt, die in drei Teile geteilt wird. Manche sehen hier die drei Bürgerkriegsparteien in Jerusalem zur Zeit der Belagerung durch die Römer. Manche erwarten, dass es wörtlich passieren wird in der Zukunft mit dieser Stadt Babylon, was immer das dann ist, oder eben symbolisch. Und jede Insel verschwand und Berge wurden nicht gefunden. Und ein großer Hagel wie Zentner schwer fällt aus dem Himmel auf die Menschen nieder und die Menschen lästerten Gott wegen der Plage des Hagels, denn seine Plage ist sehr groß. Hagel, vielleicht die Katapultsteine der Römer, die Jerusalem belagert haben. Josephus beschreibt, der jüdische Geschichtsschreiber, dass sie ein Zentner schwer waren. Futuristen sehen es entweder wörtlich oder auch bildlich als Zerstörung der Zivilisationen. Und das bringt dann uns zur Wiederkunft Jesu, hier das letzte Gericht sozusagen über die Rebellen. Die Idealisten sehen es als Bild für die totale Vernichtung. Johannes gebraucht hier den Regierungssitz der christenverfolgenden Macht, in dem Fall Rom, als Bild für die komplette Zerstörung aller Mächte, die Jesus und seinem Volk widerstehen. Das letzte Gericht über das Reich der Finsternis. Auch ein krasses Bild. Stell euch vor, Zentner schwere Hagelkörner, die vom Himmel fallen. Was war die Strafe für Ehebruch im Alten Testament? Oder für Gotteslästerung? Oder für Götzendienst? Steinigung. Ne, das ist auch hier ein Bild, was wir hier sehen. Oder in Josua Kapitel 10, so eine Begebenheit, wo Gott große Hagelsteine auf seine Feinde fallen ließ. Also auch das hier ein vertrautes Bild. Und der Punkt hier ist, du willst Gottes Freund sein, nicht sein Feind, okay? Römer 5, Vers 10 lesen wir, als wir Feinde waren, hat Gott uns mit sich versöhnt durch den Tod seines Sohnes. Also die alles bestimmende Frage, die wichtigste Frage ist, hast du Jesus? Nächste Woche werden wir uns ausführlicher über Babylon und den Fall Babylons unterhalten. Babylon wird fallen. Alle, die sich gegen Gott erheben, werden fallen. 100% ganz sicher. Gott ist liebevoll, er ist gnädig, er ist barmherzig. Er ist sehr geduldig und langmütig, aber er ist nicht irgendwie schwach, irgend so ein schwacher Trottel, irgendwie so, er ist nicht unfähig. Er ist der souveräne Herrscher und er wird Sünde ein Ende setzen. Entweder dadurch, dass er sie dir vergibt, durch Jesus, oder dadurch, dass er sie stoppt und dass er dich und deine Sünde richtet. Aber wir leben in der Gnadenzeit. Gott reicht dir die Hand zur Versöhnung in Jesus, obwohl du ihn beleidigt hast. Er liebt dich. Und wenn du das noch nicht getan hast, dann bitte, 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 bitte ich dich im Namen Jesu, ergreif diese Hand, bevor es zu spät ist. Amen. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Auch wenn diese Bilder krass sind und aufrüttelnd sind und auch beunruhigend sind. Aber Herr, du bist klar. Und Herr, eigentlich schätzen wir das, dass du gerecht bist. Und wir sehnen uns nach diesem Tag und nach dieser Zeit, wo alle Sünde weggetan ist und wo jede Träne abgewischt wird und wo der Tod nicht mehr ist und Leid nicht mehr ist. Wir sehnen uns auf die Ewigkeit in Gemeinschaft mit dir. Aber Vater, ich bete das für uns heute, dass du uns geistig klar sehen lässt, einmal mehr, dass wir hier rausgehen und diese Woche mit einer ewigen Perspektive leben. Und Vater, zeig uns die Menschen in unserem Leben, die Jesus noch nicht kennen, die auf dem Weg ins Gericht sind und nicht gerettet sind oder noch nicht gerettet sind. Und Vater, öffne uns Türen und gib uns Freimut, den Mund aufzumachen und weiter zu erzählen von dieser wunderbaren Rettung, von diesem Exodus, den du bereitet hast aus der Sklaverei, der Sünde und aus dem Tod und dieser Gebundenheit. Tür in ein heiles Leben, Gemeinschaft mit dir. Vater, wir beten für unsere Stadt, wir beten für unsere Region, wir beten für unsere Familienmitglieder, die dich noch nicht kennen. Rette sie, Herr. Öffne die Herzen, nimm diese Blindheit, nimm diese Hartheit weg, die Menschen in ihrem Herzen haben, diese Mauern, die sie gegen dich gebaut haben, voll Stolz und Rebellion. Oh Herr, wir wünschen uns das zu sehen, Herr. Wir wünschen uns, dass wir möglichst viele Menschen mitnehmen können in die Ewigkeit. Mit dir, nicht in der Ewigkeit ohne dich. Herr, lass uns das am Herzen brennen jeden Tag. Und Herr, du kennst die Lieben, die uns am Herzen liegen und die wir so gerne sehen wollen mit uns in deinem Reich. Und Herr, hilf uns, dass wir das als Gemeinde auch als erste Priorität bewahren können, Menschen mitzunehmen in die Ewigkeit mit dir. Segne uns, Herr, stärke uns, wir sind schwache, vergängliche, sündige Menschen. Wir brauchen deine Gnade und deine Barmherzigkeit und deine Stärkung jeden einzelnen Tag. Halt uns auf deinem Weg, Herr, und nicht auf unserem dummen, rebellischen Wegen, Herr. Hilf uns, wir wollen uns dir anvertrauen. In Jesu Namen. Amen. Der Herr segne euch, und wenn ihr irgendjemanden kennt, der Jesus noch nicht kennt, nutzt die Gelegenheiten, die Gott euch gibt. Wir haben echt eine gute Nachricht. Und das ist Gottes Herz. Er will retten, er will nicht richten. Das ist sein Herz. Wir haben so einen wunderbaren Gott.